Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Montag, der 22. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital, dem Broker für alle, die aktiv handeln wollen. Wir starten die neue Woche mit einer Lottowette, die sogar finanziell Sinn machen könnte. Und danach schauen wir, wie man aus einer einfachen Idee 3 Milliarden macht. Leute, die letzte Woche war keine gute Börsenwoche. Auf der einen Seite gab es viel Unsicherheit im Nahen Osten, auf der anderen Seite konnte man sich nicht mal auf die Aktien verlassen, die in den letzten Jahren eigentlich immer gestiegen sind. Tesla zum Beispiel hat letzte Woche schon wieder 14% verloren, denn nach den eher schwachen Produktionszahlen vor ein paar Tagen kam am Freitag raus, dass der Konzern 4000 Cybertrucks zurückrufen muss, weil wohl bei einigen Fahrern das Gaspedal auf Vollgas stecken geblieben ist. Gerade fragen sich ja auch viele, wie lange der Absturz der Tesla-Aktie noch weitergehen kann, und das Problem ist einfach, dass die Firma immer noch mit dem 50-fachen vom erwarteten Gewinn bewertet wird. Bis man bei einer Bewertung ankommt, die nicht von viel Optimismus lebt, ist da also noch viel Potenzial nach unten. Aber vielleicht können ja die Quartalszahlen was ändern, die am Dienstag rauskommen. So oder so war Tesla nicht der einzige Tech-Highflyer, der am Freitag verloren hat. Viel schlimmer hat es Nvidia getroffen, das 10% verloren hat und damit mehr als 200 Milliarden Dollar an Börsenwert. Oder anders gesagt, Nvidia hat an einem Börsentag so viel verloren, wie die wertvollste deutsche Firma SAP insgesamt wert ist. Und wenn man den Grund für den Absturz hört, merkt man schon, dass bei den ganzen Chip-Aktien gerade sehr viel Emotion dabei ist. Zu Nvidia selbst gab es nämlich gar keine Meldung, sondern einfach nur zu Supermicrocomputer. Das ist die Firma, die mit den Chips von Nvidia Rechenzentren baut. Und Supermicrocomputer hat eben verkündet, dass es am 30. April Quartalszahlen rausbringen wird. Das an sich ist auch keine große Meldung. Im letzten Quartal hat die Firma an der Stelle aber auch schon vorläufige Zahlen vorgelegt, die sehr gut waren. Das hat man jetzt nicht gemacht und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die neuen Zahlen eben nicht überragend waren. Übrigens hat die Firma selbst am Freitag um die 20% verloren, ist seit Jahresanfang aber immer noch 150% im Plus. Und einen Tech-Giganten, der bisher in diesem Jahr sehr gut performt hat, am Freitag aber 4% abgeschmiert ist, habe ich noch dabei, nämlich Meta. Denn Apple wurde von der chinesischen Regierung aufgefordert, Social-Media-Apps wie WhatsApp, Threads oder Telegram von seinem App-Store zu entfernen. Bisher konnte man diese Apps in China auch nicht normal nutzen, aber viele Chinesen haben sie über VPNs trotzdem runtergeladen. Schätzungen zufolge wurden Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und WhatsApp sogar fast 200 Millionen Mal im App Store in China installiert. Wenn man bedenkt, dass Meta insgesamt einige Milliarden Nutzer hat, dürfte der Effekt im Großen und Ganzen aber eher klein sein. Viel spannender wird da schon, was diese Woche passiert. Am Mittwoch gibt es nämlich Quartalszahlen von Meta und am Donnerstag übrigens auch noch die von Alphabet, Snapchat und Microsoft. Apropos Quartalszahlen, da gab es am Freitag noch solide, aber unspektakuläre von Procter & Gamble und deutlich besser lief es bei American Express, das danach um die 6% zugelegt hat und in den letzten 12 Monaten schon 40% gestiegen ist. Der Grund ist, dass gerade immer mehr Kunden die teuren Karten von Amex kaufen, zum Beispiel die Platinum-Karte für $695 im Jahr. Das könnte auch daran liegen, dass in der aktuellen Wirtschaftslage auch wohlhabende Leute versuchen, Geld zu sparen. Und wenn man die teuren Karten viel nutzt, kann sich das Investment der $700 auch lohnen. Ansonsten gab es am Freitag mal wieder ein Update zum Mediengiganten Paramount Global. Für den sucht die Haupteigentümerin Sherry Redstone ja schon seit Monaten einen Käufer und eigentlich gibt es gerade auch exklusive Gespräche mit Skydance. Das ist die Firma, die von David Ellison gesteuert wird, also dem Sohn vom Oracle-Gründer Larry Ellison. Allerdings würde der Deal so funktionieren, dass Sherry Redstone Cash kriegt, die restlichen Aktionäre aber nur Aktien einer Firma, die dann neu gegründet wird. Und das finden die nicht so geil. Das erklärt dann auch, wieso die Paramount-Aktie am Freitag mehr als 10% im Plus war, nachdem die New York Times berichtet hat, dass wohl auch Sony darüber nachdenkt, ein Kaufangebot abzugeben. Und zum Abschluss bleibt natürlich noch die Frage, wie sich das heiß ersehnte Bitcoin-Halving auf den Bitcoin-Kurs ausgewirkt hat. Die Antwort ist, dass der Bitcoin am Wochenende leicht zulegen konnte und gestern Nacht bei um die 65.000 US-Dollar lag. 2022 haben die Deutschen mehr Geld im Lotto verloren, als sie in ETF-Sparpläne investiert haben. Das ist mit Blick auf unsere finanzielle Zukunft ziemlich bitter. Die Firma, die Christoph Damm heute dabei hat, freut sich aber.
An der Börse wäre die Erfolgschance von 1 zu 140 Millionen wirklich katastrophal. In einem anderen Bereich scheint die Aussicht auf die Jackpot-Millionen mit dieser verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit aber durchaus attraktiv, nämlich beim Lotto. Rund 7 Millionen Deutsche spielen regelmäßig, etwa 20 Millionen immerhin gelegentlich. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Wenn ihr dazugehört und online gespielt habt, seid ihr vermutlich Kunde von Seal Network mit Sitz in Hamburg. Die Firma ist mit rund 40% Marktführer im Bereich Online-Lotto in Deutschland. Falls ihr den Namen noch nicht gehört habt, die beiden Marken, mit denen der Konzern im Online-Lotto auftritt, kennt ihr bestimmt: Tipp24 und Lotto24. Über diese Portale vermittelt die Firma Spielscheine an die 16 staatlichen Landeslotteriegesellschaften. Im Gegenzug erhält Seal Network Provisionen der Gesellschaften auf die Spieleinsätze und Bearbeitungsgebühren für die Spielaufträge. Mit diesem Geschäft kam die Firma im Jahr 2023 auf ein Transaktionsvolumen von 840 Millionen Euro, heißt, so viel Geld haben Kunden bei Lotterien eingesetzt. Die Einsätze bleiben natürlich nicht 1:1 als Umsätze bei der Firma hängen. Stattdessen waren es im vergangenen Jahr 116 Millionen Euro und damit 10% mehr als im Jahr zuvor. Abhängig ist Seal Network beim Lotteriegeschäft in erster Linie von der Jackpot-Entwicklung. Je höher der Pot, desto mehr Kunden spielen. Seit Sommer 2023 hat die Seal Network sein Geschäft aber breiter aufgestellt und bietet virtuelle Automatenspiele an. In dem vergleichsweise kurzen Zeitraum haben Kunden zusätzlich 42 Millionen Euro eingesetzt. Insgesamt ist Deutschland im Lottobereich noch nicht so stark digitalisiert wie andere Länder. Bei uns liegt der Anteil bei etwa 24%. Zum Vergleich, in Norwegen sind es fast 60 und in Großbritannien 45%. Hier gibt es also noch Aufholpotenzial, von dem Seal Network als Marktführer deutlich profitieren würde. Neben dem Umsatzwachstum glauben Analysten, dass die Firma in den nächsten Jahren deutlich profitabler werden soll. Und wenn man beides zusammennimmt, entspricht die aktuelle Bewertung nur noch dem 15-fachen des Gewinns, der für 2026 erwartet wird. Aber den Wert bis 2026 muss die Firma erstmal erreichen und man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, ob man überhaupt in Glücksspiel investieren will.
Coca-Cola, Pepsi, Lego, Nestlé, Danone, Henkel, das sind nicht nur die größten Konsumgüterfirmen der Welt, sondern auch alles Kunden von Iboda. Der Konzern ist letzten Donnerstag an die Börse gegangen, hat direkt am ersten Tag fast 20% zugelegt und damit kommt die Firma jetzt auf 3 Milliarden Dollar Börsenwert. Das dürfte auch die Kollegen von Walmart freuen, denen gehören nämlich fast 10% an der Firma und Walmart ist gerade auch der größte Wachstumstreiber. Aber von vorn. Iboda ist mal wieder so ein Beispiel dafür, dass man echt keine mega innovative Idee braucht, um eine Milliardenfirma zu bauen. Der Gründer Brian Leach war erfolgreicher Anwalt, bis er 2011 die Idee hatte, eine Cashback-App für Lebensmittel zu bauen. Bis heute ist das auch der Kern der Firma, man kriegt in der App Cashback-Angebote von zig Marken und Händlern angezeigt und kann damit shoppen gehen. Iboda verdient dann an jedem eingelösten Angebot eine kleine Gebühr. Und abgesehen vom Betrieb der Plattform hat die Firma dabei so gut wie keine Kosten, entsprechend kommt sie auch auf eine Bruttomarge von 86%. Jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß, dass das ein absurd hoher Wert ist. Jedenfalls hat Iboda irgendwann erkannt, dass es gar nicht so einfach ist, Kunden in die eigene App zu holen. Tatsächlich ist der Umsatz mit der eigenen App letztes Jahr nur noch 19% gewachsen. Das ist zwar solide für eine Firma, die gerade mit dem Zehnfachen vom Umsatz bewertet wird, aber viel zu wenig. Aber es gibt ein anderes Business, das gerade circa ein Drittel vom Umsatz ausmacht und letztes Jahr mit mehr als 700% gewachsen ist, und da kommt Walmart ins Spiel. Die haben seit 2022 nämlich auch Cashback-Angebote in ihrem Online-Shop und die kommen alle über Iboda rein. Das ist für die Kunden zwar nicht sichtbar, aber Iboda verdient an den ganzen Angeboten Geld. Das ist schon alleine mit Walmart ein riesiges Business und man kann das auch noch mit vielen anderen Firmen machen. Seit letztem Jahr hat die Firma zum Beispiel auch noch Partnerschaften mit den 1-Dollar-Store-Ketten Dollar General und Family Dollar. Und obwohl das Business so simpel ist, hat iBorder in den letzten Jahren eine echt attraktive Position aufgebaut. Denn statt sich selbst mit den ganzen Marken und ihren Angeboten rumzuschlagen, können die großen Händler einfach die Angebote von iBorder nehmen. Und für die Marken ist es viel attraktiver, direkt zu iBorder zu gehen und damit sofort deutlich mehr Kunden zu erreichen als bei einem einzelnen Händler. Langfristig wirkt das also wie ein sehr attraktives Business. Aber es gibt auch zwei Probleme. Erstens ist die Bewertung entsprechend hoch. Zweitens ist man aktuell schon sehr stark von Walmart und ein paar großen Kunden abhängig, was natürlich immer ein Risiko ist.
We talking about cash backing. Not a game. Not a game.
We talking about cash backing.
We talking about cash backing.
We not talking about bragging?
No. We talking about cash backing.
We talking about cash backing.
We talking about cash backing.
Not a game.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.